NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. Ihr Wahlprogramm hat die Linke mit Reichtum teilen, Preise senken, füreinander überschrieben. Mit der Aktion Silberlocke sollen Eidgenossen Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow dafür sorgen, dass die Linke, falls sie es nicht schafft, bei der kommenden Bundestagswahl die 5%-Hürde zu überspringen, wenigstens über Direktmandate im nächsten Bundestag vertreten ist. Heute trifft sich die Linke in Berlin zu einem außerordentlichen Parteitag und will den Wahlkampf mit einer norddeutschen Doppelspitze bestreiten. Heidi Reichinek aus dem Wahlkreis Osnabrück in Niedersachsen, aktuell Vorsitzende der Gruppe Die Linke im Bundestag, soll neben dem Hamburger Jan van Aken als Spitzenkandidatin für die anstehende Bundestagswahl heute bestätigt werden. Mit ihr habe ich kurz vor Beginn des Parteitags heute Morgen gesprochen. Frau Reichinek, wie sicher sind Sie sich denn, dass Ihre Nominierung erfolgreich ist?
Ja, über 100%. Wir sind ja sozusagen designiert schon vom Parteivorstand und von den Landesvorsitzenden. Und ich bin überzeugt, auch nach dem, was ich in meiner Partei erlebe, dass Jan und ich da jetzt auch bestätigt werden.
Sie gehören jetzt aber nicht unbedingt zur Generation Silberlocke. Wieso schickt die Partei Sie dann nach vorne?
Na, weil bei uns Jung und Alt, Männer und Frauen, Ost und West, gemeinsam für eine starke Linke im Bundestag kämpfen.
Aber warum überhaupt Aktion Silberlocke? Ist bei den jüngeren Generationen für die Linke nichts mehr zu holen?
Doch, wir haben ja auch unsere wunderbare Parteivorsitzende Ines Schwertner beispielsweise. Wir haben ganz tolle junge Kandidierende auf unseren Listen. Aber man muss natürlich sagen, unsere drei Silberlocken sind verdiente Genossen, sind sehr bekannt. Und ich freue mich wirklich, dass die drei gesagt haben, alles klar, wir machen das nochmal. Jetzt, wo wir so viel problematische Zeiten hinter uns haben, müssen wir alle nochmal gemeinsam dafür kämpfen, dass es im nächsten Bundestag wieder eine starke Linke gibt.
Aber wie wollen Sie dann genau jüngere Menschen ansprechen?
Also mir gelingt das ehrlicherweise ganz gut, unter anderem über die sozialen Medien. Ich war jetzt auch schon viel im Land unterwegs. Wir hatten tolle Veranstaltungen, gerade komme ich aus Bayern und Baden-Württemberg. Da waren immer mehrere hundert, vor allen Dingen auch junge Menschen, bei den Neujahrsempfängen beispielsweise. Also wir haben eigentlich für jeden was im Angebot. Das macht uns ja so gut.
Ja, Sie haben es schon angedeutet, Sie haben knapp 300.000 Follower auf TikTok. Wie wichtig ist denn Social Media für so einen Wahlkampf?
Die sozialen Medien sind genauso ein wichtiger Baustein wie beispielsweise auf Podien zu sitzen, Infostände zu machen oder eben für uns vor allen Dingen auch an die Haustüren zu gehen. Also es ist einfach eine Möglichkeit, mit den Menschen zu reden, ihnen auch zuzuhören und auf Augenhöhe zu sein und zu sagen, hey, das wollen wir gemeinsam mit dir erreichen, lass es uns anpacken.
Können Sie nochmal zusammenfassen, wie wollen Sie den Einzug in den Bundestag schaffen?
Wir schaffen das, weil wir den Menschen zugehört haben und ihre Themen ins Zentrum von unserem Wahlkampf stellen. Das sind zum einen die bezahlbaren Mieten, das sind bezahlbare Preise, das ist aber auch eine starke Wirtschaft und es ist natürlich Friedenspolitik. Und weil wir das gemeinsam mit den Menschen so entwickelt haben, bin ich überzeugt davon, dass wir auch mit den Gesichtern, die wir haben, jetzt wieder als Fraktion im Bundestag sein werden.
Was ist denn neben dem Wahlkampf heute sonst noch Thema auf dem Bundesparteitag?
Das Kernthema ist natürlich unser Wahlprogramm. Das musste ja jetzt ziemlich schnell geschrieben werden. Da sind natürlich die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, eingeflossen. Und so wie unsere Genossinnen und Genossen sind, gab es natürlich 560 Änderungsanträge, wenn ich nicht irre. Die müssen abgearbeitet werden. Viel ist da schon passiert. Aber es ist uns auch wichtig, genau diesen Prozess trotz der Kürze der Zeit auch umzusetzen, weil wir einfach eine pluralistische und demokratische Partei sind. Und das wird heute natürlich diskutiert. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich vor allen Dingen auch einfach, weil es natürlich für uns so ein bisschen auch nochmal ein gemeinsamer Wahlkampfhöhepunkt ist. Wir können uns nochmal alle treffen, wir können nochmal unsere Erfahrungen austauschen.
Wie ist denn so die Stimmung? Was glauben Sie?
Die ist wirklich klasse. Also ich habe meine Partei selten so motiviert und kämpferisch erlebt. Also seit einem Jahr läuft es bei uns wirklich. Wir haben ungefähr 14.000 neue Mitglieder. Wir machen Infostände, wir sind an den Haustüren, wir sind auf Podiumsdiskussionen. Wir bieten aber auch unsere Sozialberatung an, unsere Küche für alle. Wir haben unseren Mietwucherrechner, unseren Heizkostenrechner. Wir sind, wie ich finde, endlich wieder die Partei, die die Menschen in diesem Land auch brauchen und verdienen, weil wir konkret im Alltag helfen. Und das spüre ich in der ganzen Partei. Und ja, deswegen macht es, glaube ich, uns allen auch so einen Spaß. Und deswegen sind wir auch so optimistisch, obwohl die Zeiten natürlich gerade ziemlich düster aussehen.
Also unterm Strich, was würden Sie sagen, wo steht die Linke aktuell?
Bei 5% und wir hoffen natürlich auf 6-7, damit wir einfach sicher drin sind.
Heidi Reichinek aus dem Wahlkreis Osnabrück ist als Spitzenkandidatin für die Linke bei der anstehenden Bundestagswahl nominiert und soll heute beim Parteitag in Berlin von den Mitgliedern der Partei bestätigt werden. Es gibt Post von den Städten und Gemeinden in diesen Wochen. Die neuen Grundsteuerbescheide trudeln bei immer mehr Eigentümern im Norden ein. Und das ist auch für Mieter wichtig, weil die Grundsteuer auf sie umgelegt werden kann. Einige Eigentümer müssen nach der Reform mehr zahlen, andere dafür weniger. Seit Jahresanfang wird die Grundsteuer neu berechnet. Nötig wurde die Reform, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnungsregel 2018 unter anderem wegen veralteter Werte gekippt hatte. Michael Brandt hat zwei Anwohner in der Altstadt von Goslar in Niedersachsen getroffen.
Die Tür zu einem historischen Fachwerkhaus in der Altstadt von Goslar. Ein Herzensprojekt von Stefan Kramer und zugleich der Alterswohnsitz für ihn und seine Frau. Dafür müssen sie nun rund 480 Euro pro Jahr an Grundsteuer zahlen. Das steht im neuen Grundsteuerbescheid, der Anfang Januar in ihrem Briefkasten lag. Bislang waren es rund 200 Euro. Aktuell erhöht sich der Betrag also etwa um das anderthalbfache, rechnet der Rentner vor.
Wir haben die nicht eingeplant, die konnten wir ja auch gar nicht, weil bis zuletzt überhaupt nicht deutlich für uns als Steuerzahler war, was für eine Belastung tatsächlich auf uns zukommt.
Die deutliche Erhöhung hat Kramer überrascht. Dass sie nach der Grundsteuerreform mehr zahlen, findet er zwar grundsätzlich in Ordnung, aber das unübersichtliche Verfahren kritisiert der Naturwissenschaftler. Die Stadt habe dazu wenig kommuniziert und auch die Schreiben des Finanzamtes seien kaum zu verstehen.
Das war nicht in einer Sprache, die einem durchschnittlich intelligenten Bürger zugänglich ist, also was Begriffe wie Messwert und Äquivalenzwert und so weiter bedeuten, das sind einfach Begriffe, mit denen ich heute noch nichts anfangen kann.
Und tatsächlich wird es kompliziert, wenn man verstehen will, wie die Grundsteuer berechnet wird. Gegen die neuen Berechnungsmodelle laufen auch noch Gerichtsverfahren. Im Norden verwenden Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein das neue bundesweite Modell. Hamburg und Niedersachsen haben eigene Modelle entwickelt. In Niedersachsen und damit auch in Goslar hängt der Grundsteuerbetrag unter anderem von der Fläche, aber auch von der Lage ab und damit letztlich auch vom Wert des Grundstücks. Das erklärt der Jurist und Vorsitzende vom Vermieter- und Eigentümerinteressenverband Haus und Grund Niedersachsen, Hans-Reinhold Horst. Über die Idee des Landesgesetzgebers sagt er:
Dieser Lagefaktor soll einer besonderen Quartierswertigkeit Rechnung tragen. Also, wenn der Verkehrswert des Hauses aufgrund seiner guten Lage im Stadtquartier höher ist, dann soll auch die Grundsteuerbelastung höher sein. Das ist so die Philosophie, die dahinter hängt. Ist das andersrum, soll der Lagefaktor entsprechend auch kleiner werden, was dann dazu führt, dass die Steuerbelastung ebenfalls unterm Strich geringer ist.
Wie viel Grundsteuer konkret Eigentümer am Ende zahlen, hängt auch noch von dem sogenannten Hebesatz ab. Ein weiterer Faktor, um die Steuer zu berechnen. Und den bestimmen die Ratspolitiker der Städte und Gemeinden. In Niedersachsen sollen die Kommunen im Zuge der Reform insgesamt nicht mehr einnehmen als vorher, erklärt der promovierte Jurist Horst von Haus und Grund. Städte wie Oldenburg, Osnabrück oder Göttingen bestätigen das auf Anfrage. Ihre Hebesätze sollen möglichst aufkommensneutral gestaltet werden. Aber einige Kommunen haben schon vor der Reform die Hebesätze angehoben, weil deren Haushaltslage angespannt ist, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds. Und in Goslar, da versteht die Stadt das neue Grundsteuergesetz offenbar anders als Haus und Grund. Denn nach der Reform nimmt die Stadt insgesamt rund 8% mehr ein. Dazu Goslars erster Stadtrat Dirk Becker.
Wir haben aber momentan keine ausgeglichenen Haushalte. Und wir haben eben die Möglichkeit, den Hebesatz zu erhöhen. Goslar hat seit 2014 die Grundsteuer B nicht erhöht, den Hebesatz.
Wegen der Inflation würden die gleichbleibenden Einnahmen seit 10 Jahren kontinuierlich weniger wert, führt Goslars Stadtrat Dirk Becker an. Aus seiner Sicht ist eine Erhöhung nach dem Gesetz im Fall von Goslar möglich. Wer Fragen zu seinem Bescheid hat, der solle sich an die auf dem Grundsteuerbescheid genannten Mitarbeiter der Stadtverwaltung wenden. In vielen Fällen seien aber auch die Finanzämter zuständig.
Die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft bei Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern hat den Abschuss eines Wolfs beantragt. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung seien gefährdet, teilte die Verwaltung mit. Claudia Alt mit Einzelheiten.
Der Wolf sei am Mittwoch von 3 Zeugen im Ortsteil Neuhof auf einer öffentlichen Straße und 2 Grundstücken gefilmt worden, heißt es. Es ist mittlerweile der 3. Antrag auf Abschuss eines Wolfes, den die Gemeinde bei der unteren Naturschutzbehörde eingereicht hat, aufgrund von Begegnungen mit dem Raubtier im Ort oder in Ortsnähe. Die Behörde prüfe derzeit den Antrag, teilte ein Kreissprecher mit. Unnormal sei das Verhalten des Wolfes nicht, sagt der Wildbiologe Professor Klaus Hackländer von der Deutschen Wildtierstiftung. Erst wenn ein Wolf keine Scheu vor Menschen zeige und sich nicht vertreiben lasse, verhalte sich ein Tier auffällig. Hackländer meint, dass solche Begegnungen wie in Feldberg zunehmen werden, denn die optimalen Lebensräume der Raubtiere in Deutschland seien fast alle belegt.
Hunderte Schaustellerinnen und Schausteller sind ab heute im Hamburger Kongresszentrum, denn dort beginnt die Interschau. Das ist die Messe für das Schaustellergewerbe. Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass die Messe in Hamburg stattfindet. Caro Weiß berichtet.
Mehr als 100 Aussteller aus 7 Ländern sind in Hamburg dabei. Sie präsentieren die neuesten Trends bei Fahrgeschäften, Spielgeräten oder auch Ton- und Lichttechnik sowie Festartikel. Die Fachmesse ist öffentlich. Somit können auch Kirmesfans für 20 Euro an der Kasse einen Einblick in die Welt der Volksfeste bekommen. Anlass ist der Delegiertentag des Deutschen Schaustellerbundes, der dieses Jahr in Hamburg stattfindet. Zum 75. Jubiläum des DSB wird auch Kanzler Olaf Scholz heute in der Hansestadt erwartet. Der hatte beim letzten Industriegipfel angekündigt, Unternehmen bei den Strompreisen zu entlasten. Darüber würden sich auch die Schausteller freuen, sagt DSB-Präsident Albert Ritter.
6 Cent fürs KW, das wäre natürlich toll. Und dann könnte die Karussellfahrt eigentlich sogar für jeden Einzelnen günstiger und billiger werden.
Schausteller zahlen im Schnitt aktuell 60 Cent die Kilowattstunde. Ob sich für das Vorhaben der rot-grünen Bundesregierung vor der Wahl im Februar eine Mehrheit findet, ist aber ungewiss.
Wenn ein Club oder ein Konzerthaus in Hamburg kurz vor der Schließung steht, dann gibt es meistens ein paar laute Stimmen, die das nicht akzeptieren wollen. Und dann gibt es manchmal mit großer Unterstützung auch ein Happy End. Das legendäre Molotow zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Aber genauso wichtig für die Hamburger Kultur sind Proberäume und Studios, auch wenn sie nicht so sichtbar sind. Und deshalb verschwinden die manchmal ganz leise, so wie der Soundhafen in Altona. Das Gebäude, eine ehemalige Tabakfabrik, wird abgerissen, weil dort Wohnungen gebaut werden sollen. Und alle, die bisher dort Musik gemacht haben, müssen sich eine neue künstlerische Bleibe suchen. Ende Januar ist Schluss. Vorher war Petra Volkwarzen noch mal da.
Sein Schlagzeug hat Robin McMinn inzwischen aus der Ecke in die Mitte des Raumes gerückt. Alle anderen, mit denen er bisher hier zusammen Musik gemacht hat, sind schon weg. Auch ihm bleibt jetzt nur noch, alles in Kisten zu packen. Der Abschied macht ihm zu schaffen.
Für mich ist das halt jetzt einfach wirklich 17 Jahre lang das Zuhause gewesen, das zweite Zuhause. Also es gab Zeiten, wo ich so parallel in 5, 6 verschiedenen Projekten gespielt habe, wo ich einfach jeden Morgen um 10 Uhr hier hingehen konnte und wusste, mit irgendwem probe ich hier heute. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass bald dieser Schlüssel nicht mehr an meinem Schlüsselbund ist und ich hier einfach nicht mehr hingehen kann.
Robin McMinn hat hier im Soundhafen unter anderem mit Reinhold Beckmann, Inga Rumpf oder mit der Band Montag zusammengespielt. Und oft auch mit seiner Frau Sarah Jane McMinn, Solokünstlerin und Backgroundsängerin, unter anderem bei Ina Müller.
Genau hier wurde auch mein erstes Album eingespielt. Und auch die anderen beiden Alben habe ich hier geschrieben, produziert und aufgenommen. Also ich bin gerade noch mal durch die Räume gegangen, habe noch mal kurz so gefilmt und noch ein paar Tränchen verdrückt. Fast alles meiner Hamburg-Musikzeit hat sich hier in diesen Wänden abgespielt.
Die Wände sind sehr spezielle Wände. Durch die Raum-in-Raum-Konstruktion ist alles optimal schallisoliert.
In den Hochzeiten konnten wir hier in 6 Räumen parallel arbeiten, ohne uns zu hören. Also wir können jetzt nicht einfach über die Straßenseite in eine andere Gewerbeimmobilie ziehen. Ne?
Musiker Detlef von Bötticher hat den Soundhafen vor 17 Jahren gegründet und hier mehrere Samba-Gruppen geleitet und unterrichtet. Weil die Fläche von 450 Quadratmetern für ihn allein zu groß war, hat er Studio- und Proberäume vermietet.
Zum Beispiel haben geprobt Sascha, Gunther Gabriel noch, Pohlmann. Die Band Meute hat hier ihr erstes Album aufgenommen und diverse Percussion-Gruppen.
Auch vor seiner Zeit war die ehemalige Tabakfabrik schon ein renommiertes Studio.
Es wurde zum Beispiel Black Rider mit Tom Waits damals hier aufgenommen, was ja im Thalia-Theater lief.
Lange hat er noch überlegt, ob er mit dem Soundhafen an einen anderen Ort umziehen kann. Aber
jetzt einen Kulturort zu schaffen, ist so schwierig und teuer geworden.
Die Musiker-WG, die alle so geliebt haben, wird daher künftig getrennte Wege gehen. Schlagzeuger Robin McMinn wird sein Equipment erstmal einlagern und dann in Ruhe nach einem neuen Raum suchen. Sarah Jane McMinn ist hochschwanger. Bald bekommen die beiden ihr zweites Kind. Detlef von Bötticher zieht mit seiner Samba-Schule in die Stadtteilschule Altona. Er versucht trotz allem optimistisch nach vorn zu blicken.
Die eine Tür geht jetzt zu, andere gehen auf. Wichtig sind die Menschen. Die Kontakte werden, denke ich, weiter gepflegt werden.
Und dennoch, dass mit dem Soundhafen jetzt ein weiterer Kulturort in Hamburg verschwindet, macht sie alle zusammen nachdenklich.
Wo sind noch Kulturräume, die finanzierbar sind? Und wie verändert sich eine Stadt?
Petra Volkwarzen berichtete über den Soundhafen in Hamburg-Altona, der Ende des Monats schließen muss.